ARD.
Sehr geehrte Damen und Herren, wir begrüßen Sie zu einer weiteren Ausgabe von Barbory und Rakers. Mein Name ist Judith Rakers und mir gegenüber
Ariana Barbory. Wir treffen uns hier nämlich jeden Freitag und stellen uns die Frage, was war los gewesen?
Es ist Freitag. Wir sind Judith und Ariana. Und mir ist gerade aufgefallen, dass meine Hände wahnsinnig trocken sind. Und ich finde, das ist ein Zeichen der Zeit. Also nicht vom Jahr 2025, sondern es ist Winter. Die Hände werden trocken. Ich habe gerade Judith gefragt, ob sie Handcreme hatte. Sie hatte keine. Daraufhin hatte ich kurz überlegt, ob ich dich frage, ob du mit einer anderen Körperflüssigkeit mir helfen könntest.
Da hast du dir so gerne, aber nicht mit jeder Körperflüssigkeit.
Ja. Und da fällt mir aber ein, dass mir gestern jemand erzählt hat und ich dachte, das teile ich kurz mit dir und unseren Besties. Das finde ich so interessant. Du kennst doch Nacktkatzen, also die Tiere.
Ja.
Die gar kein Fell haben, die ja für Allergiker und Allergikerinnen, glaube ich, super sind, weil die halt kein Fell besitzen.
Mir tun die immer so wahnsinnig leid, wenn ich die sehe.
Ich glaube, die sind einfach so.
Ja, aber also, irgendwie, weiß ich nicht. Nee. Also brauchen die ihr Fell nicht auch für die Temperatur?
Und jetzt sage ich dir was, das wusste ich auch nicht. Jetzt bin ich, wie alt? 24 Jahre alt. Und bin 24 Jahre ohne dieses Wissen durch die Welt gelaufen. Ich kannte immer Nacktkatzen. Also jetzt nicht persönlich, aber ich wusste, es gibt sie. So.
Ja.
Sie wussten nicht, dass es mich gibt, aber ich wusste, dass es sie gibt. Und jetzt hat mir gestern eine Bekannte erzählt, dass die Ölen, also die Ölen,
und dadurch können die ihre Temperatur ausgleichen?
Ja, die fetten sich ein quasi, wie eine Vaseline-Schicht.
Okay.
Und das ist wohl so doll, dass die wohl teilweise, ich habe es natürlich nicht recherchiert, damit es spannend bleibt hier, aber die hat mir das ganz überzeugt erzählt, weil sie meinte, ihr Mann ist Allergiker und sie will unbedingt eine Katze haben. Und dann hat er aus Spaß mal gesagt, dann hol doch so eine Nacktkatze. Und sie hat auch nur aus Spaß angefangen zu recherchieren und hat dann rausgefunden, dass diese Nacktkatzen so doll ölen, dass die sogar Flecken hinterlassen, wenn die sich irgendwo aufsetzen. Ich weiß jetzt nicht wo, auf dem Blatt Papier oder auf die Hand, aber
ja,
da sind wohl dann so richtig ölige Flecken.
Sofa und so, hast du wahrscheinlich einen dunklen Fleck.
Ja, kann
aber
ich
das wusste ich nicht. Das finde ich toll, dass du mir das sagst, weil ich wirklich Zeit meines Lebens, wenn ich ein Foto einer Nacktkatze gesehen habe, dieses Gefühl hatte von, ich wusste auch nicht, dass es die, also es ist doch eine Züchtung, oder? Ich dachte immer, das ist bestimmt eine
nicht.
Qualzucht. Habe ich immer gedacht.
Es kann
die arme
auch ein
Katze
sein.
Hat kein Fell.
Das würde ich gar nicht sagen.
Und wenn die aber jetzt ölen, dann hat die entweder die Natur eine Lösung gefunden oder es war von vornherein so gedacht. Das weiß ich jetzt nicht, das gucke ich nochmal nach. Aber dann habe ich dann nicht mehr so ein Problem, weil dann tun sie mir nicht leid, weil ich immer dachte, mein Gott, die armen Tiere, die müssen noch frieren.
Nee, die ölen.
Ja, das ist ja auch so wie bei den Hunden, wenn du denen dann die Schlappohren kopierst, das machen ja manche, damit die irgendwie bei Dobermännern und so, wurde das ja früher gemacht, dann sehen die ja so ein bisschen gefährlicher aus. Aber diese Schlappohrhunde haben ja kein Fell in ihren Ohren. Und wenn du dann die Ohren aufstellst, dann geht immer der Wind rein und die haben wahnsinnig, alles ist viel zu laut.
Infektionen auch.
Und Infektionen. Ja. Und dann werden die natürlich auch ein bisschen aggro dadurch manchmal, ne, weil sie einfach Schmerz haben und gestresst sind.
Ja.
Und da habe ich immer gedacht, das ist nicht gut, wenn der Mensch Fell zu nackt macht und nackt zu Fell oder da irgendwie eingreift. Aber ich bin froh, dass ich das jetzt gelernt habe. Das ist bei der Nacktkatze da durch das Öl, dass man sich keine Sorgen machen
muss.
Ne?
Ja. Bei Hunde, du hast ja gerade auch gesagt, also jetzt nicht die Ohren, sondern das Fell. Bei Hunden vor allem so im Winter merkt man das auch, wenn man die streichelt. Mein Hund auch, der ist dann immer so ein bisschen, das Fell fühlt sich so speckig an. Und Enten haben das ja auch, die hängen ja den ganzen Tag im Wasser ab da. Und damit eben nicht, die tropfen ja nicht, die sind ja nicht triefnass, weil die halt so ein Öl, so eine Fettschicht auf den. Genau, das so ein Lotus-Effekt. Und das hat die Katze, haben die Nacktkatzen auch. Man könnte auch ein Geschäftsmodell daraus machen. Wir haben ja letztes Mal, da haben sich ja viele drüber gefreut, so viel über Tierkot geredet. Und bei einer ölenden Nacktkatze habe ich jetzt noch die Idee, könnte man so einen Griff dran machen und die übers Parkett ziehen, wenn so das Holz nach vielen Jahren so stumpf geworden ist, um das wieder ein bisschen aufzufrischen.
Bisschen Feuchtigkeit.
Ja, genau.
Ja.
Dann kann man das so schön mit Schlieren so ein bisschen pflegen. Es ist gut und preiswert.
Ja, ich ziehe im Moment meinen Kater Jack gerne übers Parkett, aber das mache ich nur, um Staub zu entfernen.
Ah ja.
Weil der sowieso aussieht wie so ein kleiner Swiffer, so ein kleiner Staubwedel. Und jetzt im Winter hat der so ein Fell bekommen, das ist eine Flauschkugel und ich wundere mich immer, wie der das mit dem Temperaturausgleich hinkriegt, weil der ist ständig im Garten unterwegs, also stundenlang, auch bei Minustemperaturen.
Das ist ein Abenteurer.
Und dann liegt er ja mit dem gleichen dicken Fell auch stundenlang vor dem Kamin am liebsten auf dem Boden. Und dann denke ich immer, der kann ja jetzt nichts ausziehen. Ja, und beides kann er super gut temperieren. Ich frage mich manchmal, wie er das macht. Meine andere Katze, Lotti, die hat immer das gleich kurze Fell. Da habe ich nicht das Gefühl, dass sie irgendwie Unterwolle entwickelt oder längeres Fell im Winter. Die geht aber auch nicht so gern raus im Winter.
Die kann das nicht so gut.
Nee, vielleicht ist das irgendwie tatsächlich, weiß ich nicht. Also ich fände es toll, wenn einer von unseren Besties oder eine von unseren Besties eine Nacktkatze hat. Ja, wenn die uns vielleicht mal schreibt. Was ihre Erfahrung ölt. Mit der, ja, wie das mit dem Ölen ist.
Und ob ich damit meine Hände einkleben könnte.
Und ob sie friert, wenn es windet. Also ja. Manche ziehen ja auch ihren Terriern so Wolljacken an, Regencapes und so. Ob man das mit so einer Nacktkatze auch machen muss. Oder also, ob die einfach so das irgendwie wie mein Kater Jack selber temperieren kann. Auch bei Minusgraden. Würde mich interessieren.
Wenn die in Deutschland leben, ist glaube ich schon schwer für die. Aber wenn du jetzt eine Mallorca-Katze hast, so ein, wenn das so eine Inselkatze ist.
Ich glaube, da ist im Winter auch kalt, oder?
Nicht so kalt.
Nicht so kalt wie hier.
Ich glaube nicht. Also so 14, 15 Grad haben die da schon, glaube ich, im Winter.
Ja, ich war noch nie im Winter. Warst du schon mal im Winter auf Mallorca?
Ja, ja? Tatsächlich.
Und da waren es 15 Grad? Ist da nicht kälter auch? Hatten die nie auch mal Schnee und so?
Mallorca, das ist doch am Äquator da, oder?
Nee, aber also...
Oh, gefährliches Halbwissen. Wollen wir das Thema wechseln?
Ja, worüber möchtest du reden? Hey, Weihnachtszeit, Judith.
Nee, ich muss dir unbedingt vorher noch was
erzählen. Ah ja, erzähl.
Ich muss dir was erzählen, weil ich glaube, das interessiert dich und vielleicht auch unsere Besties. Ich habe in den... Also letzte Woche war ich unterwegs mit einer Cellistin, einer sehr, sehr guten Cellistin. Raffaela Gromes heißt sie. Und sie hat ein neues Programm, mit dem sie auf den Bühnen unterwegs ist, wo sie die Musik von komponierenden Frauen vorstellt. Also von Komponistinnen.
Die noch leben, oder?
Die noch leben, aber auch viele, die schon lange verstorben sind. Also sie geht da wirklich viele Jahrhunderte auch zurück. Und das Interessante ist, dass diese Musik von diesen Komponistinnen völlig unbekannt ist. Zu großen Teilen. Und sie selber als Cellistin in ihrer gesamten Ausbildung wurde nicht konfrontiert mit dieser Musik, mit diesen Kompositionen von Frauen aus der Musikgeschichte. Und sie hat irgendwann gemerkt, Moment, da gibt's aber was, da gibt's ganz viel und hat sich auf die Suche gemacht. Und hat dann auch andere Frauen kennengelernt, die dazu schon mal recherchiert haben, teilweise sehr theoretisch, hat sich zusammengetan und hat jetzt schon das zweite Album zu diesem Thema gemacht, wo sie diese Musik, die teilweise auch wirklich nur handschriftlich existiert, die gar nicht gedruckt wurde, wo sie die eben zum Leben erweckt und auf die Bühne bringt, auf ihre CDs bringt und sie hat ein Buch darüber geschrieben. Und ich finde es so unglaublich, weil, ich meine, wir wissen alle, dass das Patriarchat zu solchen Dingen geführt hat, dass Frauen einfach in der Geschichtsschreibung auch nicht berücksichtigt wurden. Ne? Auch wenn sie dann schon mal in die Lage versetzt wurden, dass sie Großes leisten konnten und eben nicht irgendwie nur um Kindererziehung sich kümmern mussten und um das Häusliche und ihren Mann. Also es gab ja Karrierefrauen, auch schon in den letzten Jahrhunderten, aber das Werk von diesen Frauen ist halt ganz oft nicht überliefert. Und so ist es bei diesen Komponistinnen auch. Und das fand ich unglaublich interessant. Also es gab auch Komponistinnen, die zu Lebzeiten sehr bekannt waren. Es gab eine, die hieß Marianne Martinez, wenn ich mich recht erinnere. Genau, die war 1744 in Wien geboren und die war so als komponierendes Wunderkind bekannt, hat also auch schon Unterricht von Josef Haydn bekommen, hat mit Mozart musiziert und am Königshof, also Maria Theresia, die Kaiserin, am Kaiserhof, war ein großer Fan von ihr, wie man heute sagen würde. Die Presse hat damals über sie geschrieben, also sie war echt ein Star in ihrer Zeit. Und sie hat komponiert und dennoch ist sie in Vergessenheit geraten. Und dann gibt es ganz viele Frauen, die komponiert haben, die nie Berühmtheit erlangt haben während ihrer Lebenszeit. Das ist auch vergessen worden. Aber ich finde es so krass, dass diese Frauen, die so ein bedeutsames Werk hinterlassen haben. Ja, es gab zum Beispiel eine, die heißt Lili Boulanger, die ist mit 24 Jahren schon gestorben. Leider und hat aber 50 also meinem
Werke.
Alter.
Genau, knapp. Die hat 50 Werke hinterlassen. Und es ist einfach alles, es taucht nicht auf. In der Musikgeschichte, es taucht nicht auf in der Ausbildung von klassischen Musikern und Musikerinnen. Und ich habe jetzt im Zuge dieser ganzen Moderation ein bisschen recherchiert und auch mal ChatGPT gefragt. Und zwar habe ich gefragt, was eine Nocturne ist. Also Nocturne ist ja so wie so eine Nachtmusik. Und habe dann auch gefragt, wer denn Nocturne komponiert hat. Dann kamen nur Männernamen.
Ach echt?
Dann habe ich nachgefragt, wer denn noch? Und dann kamen irgendwie noch mehr Männernamen. Und dann habe ich gefragt, was ist denn mit Maria Szymanowska? weil die eben auch Nocturne komponiert hat. Und dann hat ChatGPT gesagt, ja, ja, also die hätte auch Nocturne
komponiert.
Dann ist er plötzlich so, ja, ja.
Ja,
und
ja,
sie hätte auch Chopin beeinflusst, der natürlich vorher immer an erster Stelle genannt wurde. Und dann habe ich gefragt, warum nennst du denn
gut,
dann
Judith,
Maria Szymanowska nicht,
so,
wenn
genau.
ich dich frage? Und dann ChatGPT.
Geil, wie streng du mit ihm
wirklich
sprichst.
Ganz streng bin ich dann. Und dann ChatGPT auch ganz entschuldigend. Ja, du hast recht. Das ist ein berechtigter Einwand. Und es liegt daran, dass eben in den ganzen Enzyklopädien und Datenbanken, auf die ich zurückgreifen kann, diese Frauen nicht berücksichtigt.
Da sagt er aber was Wahres.
Ja, und deswegen finde ich, muss man echt aufpassen, weil wir haben die Geschichtsschreibung, die natürlich noch unter dem Eindruck des Patriarchats entstanden ist. Aber wir haben ja jetzt eine Zeitenwende. Wir haben jetzt KI und künstliche Intelligenz.
Ja.
Und wenn die KI nur auf diese Datenbanken zurückgreift,
ja,
die durchs Patriarchat dominiert wurden, dann trägt sich das ja weiter fort.
Mhm.
Diese mehr davon, dass es keine komponierenden Frauen gab.
Mhm.
Und ich finde, da muss man jetzt ganz stark aufpassen, dass
ja,
ich da
weiß,
nicht,
du
weißt du, was ich meine?
Ja, ja, klar.
Dass sich da nicht solche Dinge jetzt
ja,
in die Zukunft hinein entwickeln, die einfach falsch sind.
Ich glaube, das vergisst man oft, dass ChatGPT wirkt irgendwie so, ja, intelligent. Das heißt ja auch künstliche Intelligenz, falls es jemand noch nicht wusste. KI heißt künstliche Intelligenz. ChatGPT wirkt immer so intelligent und wie so ein vollwertiger Gesprächspartner. Es ist aber eigentlich mehr so eine Art Oktopus, der mit seinen Armen auf, genau wie du es beschrieben hast, auf diese ganzen Datenbanken und Internetseiten zugreift und trägt einfach nur das Wissen zusammen, was er findet. Er kann das aber in den seltensten Fällen wirklich einsortieren oder einschätzen, einordnen und irgendwie sagen, da ist die Datenlage ein bisschen unvollständig. Das ist wirklich eine große Gefahrenquelle, möchte ich als Wissenschaftlerin da auch anmerken an der Stelle.
Ja, vor allem, wenn du nachfragst, es hätte er jetzt sagen können, er sagt, Maria Szymanowska kenne ich nicht. Aber dann kommen ja diese ganzen Informationen. Aber du musst dreimal im selben Prompt nachfragen, bis du dahin kommst.
Na, weil der wahrscheinlich auswertet, dass die Gewichtung, der guckt sich dann in Sekundenbruchteilen irgendwie alle Daten an, die es dazu gibt und merkt, irgendwie in 5% der Fälle wird nur über Frauen geredet. Scheinbar sind die nicht wichtig, die sortiere ich in meiner Aufzählung aus.
Genau, und so trägt sich dieses Vorurteil, dass es gab in den letzten Jahrhunderten, dass Frauen nicht schaffen können, erschaffen können, sondern nur kopieren können und Leben gebären können und die Mutterrolle haben sollen, das trägt sich halt fort.
Ja, und das zieht sich ja auch durch. Also das ist ja in allen Bereichen der Kunst so, auch bei Malerinnen, ist aber auch bei Wissenschaftlerinnen, Nobelpreisträgerinnen, Chemikerinnen, da gibt es so wahnsinnig wichtige Frauen. Und ich merke das selber immer, ich nehme mich da überhaupt nicht raus, dass mir meistens so erst nur Männer einfallen und ich wirklich in meinem Gedächtnis kramen muss und mache mir und anderen dann aber auch immer klar und bewusst, dass das ja eine Sache von Prägung ist und dass wir damit aufgewachsen sind, wir werden gesellschaftlich damit erzogen. Und ich finde das schon mal super wichtig, dass man das selber reflektiert und merkt und auch darüber spricht. Deswegen finde ich es super, dass du es mir auch erzählst und im nächsten Schritt halt sich selber bildet und guckt, wen gab es da noch und auf einmal auch merkt, es gab so viele wichtige und einflussreiche Frauen, die die Geschichte verändert haben. Ihre Geschichten werden einfach nur nicht erzählt.
Richtig, genau.
Aber man kann erstmal nichts dafür, dass einem diese Frauennamen und ihre Werke nicht bewusst sind. Man kann dann nur ab dem Moment, wo man es reflektiert und bemerkt, etwas oder versuchen, was zu verändern und einen Unterschied zu machen.
Ja, und das ist natürlich auch wichtig, weil du brauchst ja auch Vorbilder, ne,
ja,
in dem
absolut.
Bereich. Diese ganzen Komponistinnen habe ich immer wieder gelesen in den Biografien, die dann immer wieder es geschafft haben. Ne? Also es war ja schon schwer, dass du überhaupt in dieser patriarchalen Weltstruktur überhaupt als Komponistin arbeiten konntest. Also es ging fast nur bei unverheirateten Frauen. Du musstest dich damals entscheiden, weil sobald du einen Mann hattest, konntest du eigentlich nicht mehr auf Bühnen auftreten und musstest dich dann ja auch um die Kinder kümmern und warst dann eben für so ein häusliches Leben dann auch bestimmt. Also viele von diesen Komponistinnen haben nie geheiratet, um sich diese Freiheit zu erhalten und haben dann eben ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht und haben es dann eben auch geschafft, gegen viele Widerstände irgendwie ihr Werk zu behaupten. Aber ganz viele von diesen Frauen haben immer wieder gedacht, also in jedem Jahrzehnt, sie sind die Erste. Und dann gab es auch immer diese mehr von, ja, das ist ja eine Ausnahme, sie komponiert wie ein Mann. weil irgendwie es gar nicht bekannt war. Moment, vor 20 Jahren gab es doch schon mal eine und vor 100 Jahren gab es eine. Und guckt euch mal das bedeutsame Werk und die Vielfalt des Werkes von der Kollegin von vor 150 Jahren an. Mhm. Und wenn du immer denkst, du bist die Einzige und ja. die Erste, dann übernimmst du ja auch für dich selber dieses Vorurteil, okay, das ist offensichtlich, bin ich eine Ausnahme, offensichtlich ist es für Frauen nicht vorgesehen. Und ja. offensichtlich ist das wirklich etwas, was nur Männer können. Und deswegen finde ich es so wahnsinnig wichtig, darüber zu sprechen und sich auch bewusst zu machen, was hier gerade passiert mit KI. Ne? Wenn die Datenbanken reproduziert, die halt in Zeiten entstanden sind, wo Frauen noch nicht gleichberechtigt waren.
Ja.
Und deswegen wollte ich dir unbedingt davon erzählen. Ich bin eigentlich keine Frau, die ständig in Klassikkonzerte geht. Muss ich auch jetzt wirklich zugeben. Ich habe auch erst bei dem Projekt gedacht, ne? Ist das so mein Thema? Ich mochte die Raffaela Grummis aber sehr gerne. Und sie mich auch, wir haben uns mal kennengelernt. Und als ich mich dann eingelesen habe ins Buch, habe ich gedacht, doch, natürlich ist das mein Thema. Weil ich bin auch eine Frau, ich habe Geschichte studiert. Ich finde es total wichtig, sich da einzusetzen. Und vielleicht hat die eine oder andere Bestie ja jetzt auch einen Zugang bekommen zu dem
Thema. Total ja, total schön. Sein. Das fände ich schön. Können unsere Besties sich das auch angucken, wenn ihr zusammen Termine habt und unterwegs seid?
Ja, wir haben im nächsten Sommer nochmal einen Termin. Aber man kann natürlich vor allen Dingen sich das Buch mal anschauen von der Raffaela Grummis. Das Sag heißt Fortissima. Und man kann auch die Musik hören. Dass man einfach mal reinhört, weil diese Musik ist so schön, so kraftvoll. Und ich finde, da sind ganz, ganz, ganz viele Entdeckungen dabei, hat die Raffaela auch gesagt. Und der Julian Riem, ihr Pianist, mit dem sie unterwegs ist.
Mann, na klar.
Ja, aber der hat auch gesagt, das ist doch schön, oder? Das ist nicht eine reine Frauennummer.
Finde ich auch, das wird sonst zu viel. Da kommt ja dann auch keiner.
Er hat auch gesagt, dass es für ihn natürlich auch ein wahnsinniges Aha-Erlebnis war, weil auch er in seiner klassischen Musikerausbildung mit diesen Werken von Frauen nicht konfrontiert wurde.
Ja, klar.
Als ob es sie nicht gäbe.
Ja.
Es gibt sie aber.
Ja, es gibt sie.
Und deswegen fände ich es gut, wenn alle Besties jetzt diese Musik streamen und hören.
Ja, finde ich auch.
Und wir jetzt dafür sorgen, dass diese Frauen, die vergessen wurden, gespielt werden.
Ja.
Ja.
Übrigens bezüglich ChatGPT und künstliche Intelligenz, genau deswegen, weil so dieses Bild entsteht, dass KI oder so diese wie nennt man die denn? KI-Bots oder was sind das? Wenn du jemandem einem Alien ChatGPT erklären müsstest, was würdest du sagen? Was ist ChatGPT? Das Alien kommt und sagt, hallo Judith, ich bin Astronomus.
Ich würde sagen, ChatGPT ist eine App, mit der man KI verfügbar macht. Oder?
Weiß ich jetzt nicht, ob das stimmt, aber tun wir mal, es wäre so, dann entsteht ja dieses Bild, dass sie die KI ja wirklich so allwissend ist und alles weiß und sehr kompetent ist und du die alles fragen kannst und die dir zu allem helfen kann. Aus dem Grund sagt mein Freund, es ergibt gar keinen Sinn, dass das männlich ist und dass man immer ChatGPT und der sagt und sagt, das ist für ihn eine Frau und heißt ChatGPT.
GPT?
ChatGPT.
Wieso denn GPT?
Wegen She.
Ach, she. Oh, okay, also, Englisch. She.
Ach so, ja, nicht das she fließt, sondern
ja, ich dachte, ich habe an she her. Gedacht oder she an her. Skifahren.
Skifahren.
Wir haben zu viel über Winter gesprochen und langes Fell. Es ist einfach Skifahrzeit.
Mein langes Fell.
Ja, she-GPT. She.
Deswegen sagt er mal Chat she-PT und dass es für ihn eine sie ist. Das finde ich sehr lustig.
Ja, finde ich schön.
Ja.
Sag mal, wollen wir auch noch mal ein bisschen über Weihnachten sprechen?
Oh, ich freue mich so, Judith. Ja. Also, wir haben ja in der letzten Folge schon drüber gesprochen, dass jedes Jahr das Gleiche ist. Ich liebe die Vorweihnachtszeit und denke immer, jedes Jahr, ich fange diesmal früh an und dann fühle ich es doch noch nicht so ganz, weil ich denke, es Ende November, Anfang Dezember, es fühlt sich alles noch so weit weg an. Ich krieg's nicht hin, aber ich versuche mich dazu zu zwingen und mache jeden Tag eine Weihnachtsplaylist an.
Hat denn hier schon Schnee gelegen in Berlin?
Ja, einmal.
Ja?
Ja.
Auch in der Innenstadt, wo es so warm ist, durch die ganzen Heizungen und Häuser und so?
Gute Frage, aber letzte Woche hat es einmal
Garten?
Geschneit.
War da,
ja,
was
der
weiß?
Garten war weiß.
Ah, ja,
und mein Kind hat rausgeguckt und dachte, dem fallen gleich die Augen aus.
Hat er zum ersten Mal Schnee gesehen?
Oh, ja, zum ersten Mal. Wir wollten in die Kita laufen und der ist fast nicht vorwärts gegangen, weil das für den so faszinierend war. Der war letztes Jahr, glaube ich, 6 Monate alt und da hat er das mit Schnee gar nicht geschnallt, wenn es überhaupt geschneit hat. Aber der hat das, glaube ich, einfach nicht. Die checken ja gar nichts. Und jetzt ist er 1,5 und jetzt hat er das sehr wohl verstanden. Und das Lustige ist, ich frage mich manchmal, woher er Dinge hat und dann fällt mir auf, der ist 1,5, der geht erst ganz frisch in die Kita. Der hat natürlich alles von uns, weil es gibt eine Sache bei dem, die ich immer so lustig fand und immer drüber gelacht habe. Und auf einmal ist mir bewusst geworden, das hat er natürlich von uns. Er hat nämlich den Schnee gesehen und hat gesagt, und das sagt er immer, wenn ihn was komplett begeistert. Also er spricht ja noch nicht, ist noch ganz klein, kann gerade laufen, redet noch kein Wort. Aber wenn er was sieht, was ihn beeindruckt, sagt er, wow. Und ich habe mich ganz lange gefragt und dachte, wie krass, wo hat der das her? Warum macht er das? Ja. Bis ich irgendwann gemerkt habe, wenn ich ihm was zeige, was ich cool finde, sage ich, guck mal, wow. Ach so, ja, okay. Also ja, er hat den Schnee gesehen und hat wirklich, und dann macht er vorher immer so den Mund so zu und macht so ein O und dann so, wow. Ja, also er ist immer wieder erster Mensch auf der Erde, wenn er irgendwas Neues sieht, und Schnee war neu, aber nur einen Tag. Warst du schon im Winter Wonderland?
Also ich war jetzt viel unterwegs, mhm, für diese Tournee auch, diese, mhm, Konzerttournee, deswegen war ich, also ich war auch kurz in Berlin, dann war ich in München, davor habe ich auch so jetzt die letzten zwei Wochen sehr viel moderiert in anderen Städten, mhm, deswegen kann ich jetzt gar nicht so einen Überblick geben. Ich weiß aber, es hat geschneit auf Rügen.
Gut, Judith.
Es ist auch schon liegen geblieben. Mhm. Auch in Hamburg war ich zwischenzeitlich, da lag richtig hoch Schnee, toll. Also da war richtig ein bisschen auch Verkehrschaos schon und so. Da waren es, glaube ich, auch so -6 Grad. Mhm. Ich wohne ja immer jeweils, also die kleine Farm in Hamburg ist ja im Außenbereich gewesen. Mhm. Und auf Rügen bin ich ja auch im Außenbereich, also nicht Teil einer Siedlung. Das heißt, bei mir ist es, mhm, immer kälter. In, mhm, Hamburg zum Beispiel war der Temperaturunterschied immer 3 Grad. Von der Innenstadt, wow, bis zu meiner kleinen Farm. Wenn man mal mit dem Auto so gefahren ist, hat man immer gesehen, wie die Temperaturanzeige immer weiter gefallen ist. Mhm. Und das ist jetzt auch, weil wir halt so ländlich leben, ne, und da so wenig Häuser sind, die Wärme abstrahlen. Mhm. Und ich freue mich total auf diese Zeit, wenn draußen Schnee liegt.
Ja.
Die Gemüsebeete sind, weißt du, die sind alle schon so, also das, was noch übrig ist, weil ich habe gerade Rehe bei mir im Garten, die alles abfressen. Mhm. Hast du es gesehen? Ich habe das gepostet bei Instagram.
Nee, ich bin da gar nicht.
Da sind Rehe, die liegen auf meiner Holzterrasse, nachts,
süß,
in Gruppen. Und die haben, eins hat jetzt sein Geweih abgeworfen. Die werfen das ja irgendwie offenbar ab. Immer
die
zum Winter?
Im Ganzen?
Ja, also es war nur eins. Die haben ja zwei, ne? So rechts und links. Und eins lag auf der Terrasse. Und dann haben wir das so
umgedreht. Also so groß wie eine Hand oder größer?
Nee, so ungefähr so.
Zwei Hände?
So lang. Und
das finde ich
so
aber gruselig.
So zwei. Und dann hast du das umgedreht, die Stelle, wo das am Kopf ist. Und das war dann auch so
blutig. Nein.
Ja, die irgendwie stoßen die das ja ab. Und haben das jetzt auf meiner Terrasse gemacht. Und dann gab es auf Instagram
Leute. Hast du das mit einer weißen Kreide so umrandet, so Tatort-mäßig?
Nee, weil aber stimmt.
Das finde ich ein bisschen, ich weiß ja, es ist Horn. Also, dass es an sich jetzt nicht, also in sich wahrscheinlich nicht so schmerzhaft ist. Aber wenn es festgewachsen ist und dieses Abstoßen, das hat was Gewaltvolles für mich.
Ja, aber wenn es von alleine abfällt, ist es möglicherweise wie so ein Zahn, der dir ausfällt. Weißt du, der fällt dir ja aus, der Milchzahn, und dann wächst ein Weisheitszahn. Und ich glaube, so ist
schöner
das auch
Vergleich,
mit den.
Danke.
So ist
also,
das, glaube ich, auch mit den.
Nein,
die werfen das ab und dann wächst da ja irgendwie offenbar Neues.
Und werfen die das weit? Also drehen die sich ganz schnell im
Kreis
und dann so.
Ich habe es nicht gesehen. Es lag da nur. Und ich frage mich auch, ob der jetzt nur mit einem, also weil es lag ja nur eins da. Der hat ja zwei.
Der hat Schieflage.
Und der hat jetzt vielleicht nur noch so Eingeweih auf der linken Seite.
So.
Das finde ich so niedlich.
Oder der dreht sich irgendwo jetzt die ganze Zeit im Kreis, weil er so rechts einen Rechtsdreil hat.
Also wer auf der Rügen jetzt, wer auf der Insel Rügen jetzt gerade ein Reh sieht, was nur Eingeweih hat, weiß, dass es das ist, was bei mir immer auf der Terrasse liegt und sein Geweih dagelassen.
Sieht mal, zieht die mal das übrige Geweih ab.
Hm?
Also die Leute, die den sehen, sollen ihm das andere abmachen.
Nein, ich glaube, da darf man nicht dran ziehen. Kannst ja auch nicht an so einem Milchzahn ziehen.
Eben doch. Kennst du nicht dieses Bild, dass man da so einen Faden drum
wickelt?
Ja,
wenn der schon wackelt, aber doch nicht, wenn es noch fest ist.
Das wackelt bestimmt schon.
Meinst
Macht
du?
Mal den Wackeltest, ja. Wenn das eine schon abgefallen ist, ist das andere am Wackeln. Ganz
mein
berühmter
Vater,
Satz von Sokrates.
Mein Vater hat das immer gemacht mit dem Faden.
Siehst
und dann
du?
Mit der Türklinke. Kennst du das?
Schlecht.
Wenn das
ja,
deswegen. Und dann, das haben wir ganz oft
da
früher
wird mir
gemacht.
Schlecht. Da wird
das
schlecht.
Macht man heute auch nicht mehr. Das gilt, glaube ich, heute als Folter, oder?
Als Gewalt.
Ja.
Gewalt gegen
Also
Kinder.
Wir haben das immer gemacht.
Mhm.
Aber du, weil du ja meintest, hast du das weiß umrandet, ne?
Mhm.
Ich habe das dann gepostet und dann haben wirklich Leute drunter geschrieben, das wusste ich nicht, dass wenn du, ich gebe es jetzt nur mal so wieder, ich weiß nicht, ob das stimmt, wenn du ein Geweih im Wald findest, dann darfst du das nicht mitnehmen, das gehört dem Jäger. Und dann gab es eine Diskussion.
Der ist es oder was?
Nein, das gehört dem einfach nur. Du darfst das nicht mitnehmen.
Ja, aber was
das
macht ist der damit?
Besitz.
Verkauft er das bei eBay Kleinanzeigen?
Ja, die haben da, glaub schon, dass das einen
Wirklich?
Gewissen Wert hat. Weiß ich nicht. Also die machen doch da auch immer so Trophäensammlungen.
Aber
so Jäger,
von einem,
oder?
Also du hast jetzt so 25 Zentimeter gezeigt.
Mhm.
Das ist ja Mini.
Das stimmt.
Den willst du damit beeindrucken.
Ja, ich glaube, es geht einfach nur darum, ob du es mitnehmen darfst oder nicht, egal wie groß es ist. Ich habe jetzt gelernt, aber nur über die Kommentare auf Instagram, dass man das offenbar nicht darf.
Frag nochmal ChatGPT.
Und dann gab es eine Diskussion, was denn jetzt mit dem Geweih ist, was bei mir auf der Terrasse liegt. Ob das jetzt auch dem Jäger gehört. Entschuldigung, das hat er als Geschenk auf meiner Terrasse hinterlassen. Das
stimmt.
Ist doch jetzt offenbar für mich.
Na, das ist ein bisschen wie dieser typische deutsche, urdeutsche Streit, wenn der Apfelbaum im Garten steht und die Äste hängen zum Nachbarn in den Garten rein und da fallen dann die Äpfel runter. Wem gehören die Äpfel?
Ja.
Ich glaube tatsächlich, die gehören trotzdem der Person, wo der Apfelbaum auf dem Grundstück ist. Aber
nee, ich glaube, wenn sie runterfallen, dann
müssen wir mal Richterin Barbara Salisch fragen.
Ja, stimmt. Das weiß ich auch nicht so genau. Aber ich bin total bereit, wenn der entsprechende Jäger sich bei mir meldet, das Geweih auch abzutreten, weil ich auch nicht weiß, was ich damit machen soll.
Ja, der hat eine Hohlschuld, ist klar.
Eine Hohlschuld,
ja,
genau.
Der muss
ich habe keine Bringschuld.
Nee.
Nein.
Der muss
aber
sich selber drum kümmern.
Wenn sich jetzt keiner meldet, dann würde ich es auch gerne als Andenken behalten, weil ich es irgendwie, also ich sehe es so ein bisschen als erstes Weihnachtsgeschenk.
Ach, süß.
Und ich habe sogar überlegt, ob ich es, weil bei mir geht es jetzt los mit Weihnachtsdeko. Ne, ich bin jetzt in Stimmung.
Ja, bist du schon?
Ich bin jetzt in Stimmung.
Steck mich mal ein bisschen an.
Ich habe Schnee gesehen.
Ja,
ich habe schon Lebkuchen gegessen.
Oh gut.
Ich habe keinen Glühwein getrunken, das will ich jetzt aber. Aber ich habe schon eine Ente gegessen, als ich jetzt in München war, mit Rotkraut. Das ist für mich auch immer so Weihnachten. Und jetzt möchte ich eigentlich, wenn ich nach Hause komme, mache ich das auch direkt. Ich bin jetzt gerade bei dir in Berlin. Ne? Mhm. Aber ich nach Hause komme, habe ich mir vorgenommen, ich will meinen Adventskranz machen.
Oh,
weil
schön.
Ist ja erst erster Advent am Sonntag schon. Und da habe ich mir überlegt, ob ich dieses Geweih
mit
vielleicht mit rein dekorieren könnte.
Wieso nicht? Aber das Blut machen wir weg vorher. Das ist
Blut
sonst ein komisches Zeichen.
Also ist ja eine schöne Weihnachtsfarbe. Ich habe auch so rote Kugeln.
Dann, wenn du so mini-rote Kugeln hast, hängen die doch dann über das Ende noch, damit es mit dem Blut nicht so ganz auffällt. Hängen da auch Gewebefetzen dran?
Nee. Nee, es ist so ein bisschen, ich fand es auch so ein bisschen, ich kann ja nicht so gut Blut sehen.
Mm.
Ich habe auch gedacht, oh, als ich das gesehen habe, ich hatte dann immer so ein ganz komisches Gefühl in der Magengegend, wenn ich Blut sehe. Das hatte ich da auch, weil ich auch irgendwie dachte, das muss doch wehgetan haben. Andererseits, wenn das die Natur so vorsieht, ich möchte eigentlich ganz gerne, dass die handzahm werden und dann bei mir auf der kleinen Farm auch
wie
unsere
süß.
Anderen Haustiere wohnen.
Aber
das
nicht,
ist Bambi-Land.
Dass der Jäger dann schimpft, ne? Wenn das alles seins ist.
Ja.
Weißt
du, gehören denn dann die Tiere auch, also rechtlich dem Jäger?
Nee, ich glaube, die gehören dem nicht. Er ist sowas wie deren Herrscher, glaube ich, nur tatsächlich. Also er ist so der Master des Waldes.
Der Herrscher sein.
Der Manager, vielleicht kann man sich das so vorstellen. Mhm. Er ist der Manager des Waldes und die gehören ihm nicht, weder die Bäume noch die Rehe oder Hirsche. Aus irgendeinem Grund gehören ihm die Geweihe. Weiß ich auch nicht warum. Ich könnte mir aber vorstellen, dass die Leute recht haben, die bei dir kommentiert haben.
Ja, vielleicht.
Weißt du warum? Weil ich sofort dran gedacht habe, dass ich... ich war mal mit meiner Familie im Urlaub, ich weiß gar nicht mehr wo, und wir haben am Strand Muscheln gesammelt. Mhm. Und dann wurden wir am Flughafen darauf aufmerksam gemacht, dass man die nicht ausfahren darf, also Ausfuhrverbot. Genauso
Ach so.
Wie, oder wie heißt das? Ja.
Exportieren.
Ja. Als ich in Australien
ausführen,
war.
Ausführen, glaube ich, sagt man. Ne?
Ausführen.
Ja. Ja, ich glaube, wenn du es privat machst, ist es ausführen und sonst ist eher exportieren, als wenn du es als Handel treiben
musst. Ja, das hat was logistisch Aufwendigeres, ne? Ich habe meine Cousine in Australien besucht und da sind die ganz streng. Da kriegt man dann richtig so ein Protokoll im Flugzeug, was man unterschreiben muss, weil du dich sonst strafbar machst. Erstmal, was du nicht reinbringst, weil es ja eine Insel ist und du, die da keine, also ganz streng sein müssen, damit da keine Seuchen entstehen, also keine Lebensmittel, kein Fleisch und so weiter und so fort. Und beim Exportieren sind sie genau, also noch strenger oder in eine andere Richtung streng, weil da geht es dann ganz viel um die Tier- und Pflanzenwelt. Und deswegen könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass das mit diesen Geweihen auch so ist, dass das quasi das Territorium, da ist der Jäger der Manager, der Platzhirsch, könnte man sagen. Der Jäger ist der Platzhirsch und sagt, der darf bestimmen. Aber dass er dann die Geweihe behalten darf, finde ich auch unfair, weil sammelt er das wie Briefmarken oder?
Ich habe keine Ahnung. Aber vielleicht haben wir ja unter unseren Besties, ich bin ja ein großer Fan von Schwarmintelligenz,
Jäger.
Wir kriegen ja sehr viele Zuschriften. Vielleicht haben wir ja auch einen Jäger oder eine Jägerin, die uns darüber mal aufklären kann, weil ich wüsste wirklich gerne, kann ich dieses Geweih jetzt behalten, was auf meinem Grundstück auf der Terrasse lag? Muss ich es irgendwo abgeben? Darf ich es in den Adventskranz mit
einarbeiten
oder nicht? Vielleicht kriegen wir da ja Rückmeldung. Und apropos Rückmeldung, wir haben ganz viele Rückmeldungen bekommen zu unserem Gewinnspiel.
Stimmt.
Ja, das läuft nämlich ab am Sonntag. Darauf sollten wir nochmal hinweisen, dass man immer noch mitmachen kann.
Stimmt, genau. Das könnt ihr auf jeden Fall machen. Und zwar geht ihr auf die Podcast-Plattform eurer Wahl und bewertet da unseren Podcast. Darüber würden wir uns freuen.
Ja.
Und wir sagen mal so, aus rein rechtlichen Gründen müssen wir wahrscheinlich sagen, ihr könnt die Bewertung geben, die ihr möchtet. Aber könnte sein, dass wir uns freuen, wenn die Bewertung besonders gut ist. Da macht ihr einen Screenshot davon und schickt uns den einfach per E-Mail. Judith hat heute unsere E-Mail-Adresse.
Ja, ich habe sie aufgeschrieben extra. Barbori und Rakas, also ausgeschrieben als Worte und dann @swr3 als Zahl.de. Bis Sonntag kann man noch mitmachen beim Gewinnspiel und dann wird nächste Woche ausgelost.
Verraten wir, wer gewonnen hat. Und es gibt nämlich richtig tolle Bestie-Tassen. Dann gehört ihr in unseren Club rein.
Und wir sollten nochmal darauf hinweisen, dass ihr bitte eure Adresse mitschickt, weil viele haben teilgenommen und jetzt haben wir irgendwie nur, wir wissen nicht, an wen wir schicken sollen, wir haben nur Vorname und Nachname.
Obwohl wir die sonst nochmal fragen können.
Ja.
Da sind wir ganz kundenorientiert, da gehen wir nochmal ins Gespräch, da geben wir Feedback und sagen, Marianne, du bist jetzt eine von uns, also warst du vorher natürlich auch schon, aber jetzt würdest du einen Orden kriegen in Form einer Tasse, aber wir wissen jetzt nicht, wo in Mönchengladbach du wohnst, schick uns doch mal deine Adresse noch, das würden wir noch hinkriegen.
Lass uns über das Thema Mental Load noch sprechen.
Echt darüber?
Kurz.
Ich dachte, ja, okay, ja, klar, Judith.
Weil Mental Load ist ein Thema, was jetzt gerade Frauen auch wieder angeht, in der Vorweihnachtszeit,
ja,
bei
das
denen
stimmt.
nämlich unfassbar viel hängen bleibt. Die sind nämlich klassischerweise für die Weihnachtsdekoration zuständig, für das Einkaufen aller Weihnachtsgeschenke, für die Vorbereitung des Weihnachtsfestes mit allem,
das
was kulinarisch
stimmt.
dazu gehört. Und offenbar ist es immer noch so in unserer Welt, dass die Männer sich dafür nicht so richtig zuständig fühlen. Es gibt bestimmt ganz tolle Ausnahmen, wo das andersrum ist, mit Sicherheit. Aber das Thema Mental Load ist vor allen Dingen eins, was Frauen in der Vorweihnachtszeit betrifft. Und deswegen finde ich, sollten wir auch nochmal einen kleinen Servicebeitrag machen. Liebe Hörerinnen, liebe Besties, sagt einfach nein. Gebt dem Typen die Kerzen, das Gestrüpp. Er soll das da um diesen Kranz wickeln. Er soll das
gibt dieses Geweih.
Schön machen, hier noch ein Geweih zum Einarbeiten. Er kann auch mal losgehen und sich irgendwie die Geschenke kümmern. Klare Aufgabenverteilung im Vorfeld
kurze
schon festlegen.
Sätze, nur Hauptsätze,
nicht alles bei euch,
sonst verstehen die das nicht. Du kannst jetzt mal kurz ein bisschen Paartherapeutin spielen. Hm? Und zwar, da habe ich eine ganz brennende Frage, die mir schon lange da im Kopf und auf der Zunge liegt. Oh, komische Bilder gerade. Und zwar, genau so ist es bei uns auch, sage ich jetzt einfach, ohne meinen Freund zu fragen, ob ich das sagen darf. Ich bin für die allermeisten Sachen zuständig, vor allem um sowas wie, ich finde rund um das Thema Weihnachten, das ist irgendwie, das sind alles immer Sachen, wo die weibliche Hälfte sich drum kümmert. Und jetzt habe ich aber eine Frage und die konnte mir bis jetzt noch niemand beantworten.
Oh Gott, und ich soll das jetzt machen? Was kommt jetzt?
Und wenn du es nicht weißt, dann machst du es einfach wie man, bereite dich mal vor, mach mal nochmal 10 Kniebeugen. Nach bestem Wissen und Gewissen beantwortest du es dann einfach. Und zwar, also ich würde mal sagen, dass mein Freund und ich sehr aufgeklärte Menschen sind, die sich auch der patriarchalen Strukturen bewusst sind. Also ich ja vor allem, ich bin ja die Leidtragende und ich arbeite ihn da immer schön mit ein und ich finde auch, dass er ein ergebnisoffener Typ ist bei sowas. Jetzt haben wir nur einen Knackpunkt bei diesem ganzen Mental Load Thema und zwar, natürlich fällt mir das auf, weil ich bin ja die leidtragende Frau im männlich besetzten System und dann sehe ich, dass auf meiner imaginären Liste 18 Punkte stehen und auf seiner imaginären Liste steht maximal ein Punkt und dieser Punkt hat auch nur mit ihm selber zu tun, dass er sich Schokolade kauft oder so.
Relativ typisch, wenn man Statistiken glauben mag.
Mhm. Und bei mir ist es dann genau, wie du gerade angesprochen hast, den Adventskranz, den Weihnachtsbaum, den Schmuck, die Nikolausgeschenke oder ein Nikolausgeschenk fürs Kind, die Mandarinen für die Kita und so weiter und so fort. Mhm. So, und jetzt kommen wir nämlich zum Punkt. Wenn ich dann zu meinem Freund irgendwann mal, so wie in so einem Comic, da kommen mir dann so dampfend Dampfwolken links und rechts aus den Ohren raus und sage, so jetzt reicht's mal. Und dann sage ich ihm, was ich alles auf der Agenda habe und dass ich mich freuen würde, dass er mir was abnimmt. Dann sagt er in den allermeisten Fällen zu den Punkten, die, ich sag mal, freiwillig sind. Also wenn man jetzt zum Beispiel Weihnachten bei sich ausrichtet und die Familie kommt, das ist ja nicht mehr freiwillig, das muss organisiert werden.
Ja.
Aber Adventskranz, Schmuck, Wohnung dekorieren, da sagt mein Freund immer, ja, er hat das nicht auf dem Schirm oder auf der Liste, weil ihm das egal ist, ihm ist das nicht wichtig, also er braucht das nicht. Und das ist dann sein Argument bei den allermeisten Dingen und er denkt sich das jetzt aber auch nicht aus und sagt dann im Nachhinein doch auch, wäre schon schön, wenn du schmücken würdest, sondern es stimmt, dem sind all diese Dinge komplett egal und deswegen, wenn ich es nicht mache, macht es keiner, aber ich prall da immer so ein bisschen gegen so eine Steinwand oder fahre in so eine Einbahnstraße, weil wenn ich dann mich bei ihm quasi beschwere und sage, guck mal, was ich alles mache, sagt er, das musst du doch gar nicht machen. Also,
ja, ich habe eine Lösung.
Ja, sag mal.
Ich wusste ja, ich muss jetzt Paartherapie machen.
Ja.
Also ich würde mich, glaube ich, hinsetzen setzen und erstmal definieren, was sind die Dinge, die Musts, also was muss getan werden, ne? Einladung der Eltern oder der Familie vorbereiten, dafür einkaufen, keine Ahnung, bla bla bla. Also was würdet ihr beide sagen, ist ein Must? Kann man sich ja auch drüber austauschen. Und das würde ich erstmal verteilen. Du die Hälfte.
Aber dich
macht
die Hälfte.
Er auch. Ja, und dann bei den quasi fakultativen, freiwilligen Sachen, da würde ich mir dann tatsächlich überlegen, und zwar wirklich strukturiert, kann ich darauf vielleicht verzichten? Oder ist es mir so wichtig, dass ich den Mental Load, der dadurch entsteht, in Kauf nehme?
Also so alles, wie es jetzt auch ist.
Nee, ich glaube tatsächlich, also ich will jetzt deinem Freund nicht zu nahe treten, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass der ein oder andere Mann, der sagt, brauche ich alles nicht, die Deko, brauche ich nicht einen Adventskalender, dass die dann ganz schön doof aus der Wäsche gucken, wenn das Haus eben keine Dekoration hat.
Nee, der guckt nicht blöd.
Meinst du nicht?
Nee,
ich glaube, manche tun nur so oder denken vielleicht auch, dass es ihnen nicht wichtig ist, aber sind dann doch ein bisschen enttäuscht, wenn eben gar keine Stimmung aufkommt.
Wirklich, oder ich kenne den jetzt schon so lange. Genauso wie Geburtstage und so. Das ist dem alles nicht wichtig. Das ist dem wirklich nicht wichtig.
Ja, dann mach nur die Sachen, die dir wichtig sind. Oder du einigst dich vielleicht mit ihm drauf und sagst, pass auf, das sind die Musts. Das sind die freiwilligen Sachen. Die sind dir gar nicht wichtig, aber die sind für mich ganz, ganz wichtig. Davon kann ich zwei Sachen wegstreichen, aber die anderen 8 will ich machen. Ist es für dich okay, wenn du dann alle Musts übernimmst, die 8 Aufgaben, und ich kann mich um meine 8 fakultativen Geschichten kümmern, die mir aber ganz doll wichtig sind?
Das würde der sogar machen, glaube ich.
Ja, siehst du, und schon hätte man eine Lösung.
Ja, ich glaube, es nervt mich immer nur, dass man, finde ich, wenn man in Anführungsstrichen nur die Person ist, die die Aufgaben delegiert, hat man trotzdem den Großteil vom Mental Load, weil man es auf dem Schirm haben muss. Ne? Man ist immer so die Managerin für diese ganzen Sachen. Ich würde mir manchmal so ein bisschen Eigeninitiative wünschen.
Ja, aber wenn das deine Aufgabe ist, dann gibst du das ab. Ja, und wenn dann die Familie kommt und es gibt halt nichts, weil keiner hat eingekauft, dann müsst ihr halt eine Pizza bestellen. Also ich finde, man muss dann, aber das ist auch bei mir so, weißt du, wir sind da ja auch manchmal so, was Erziehung angeht, oder ich habe ja nur Viecher, du hast ja ein Kind, wo ich immer denke, es muss auch mal eine Konsequenz kommen. Ja. Weißt du, einer Entscheidung. Man kann dann auch nicht immer davor weggreifen.
Nee, aber weißt du,
Judith,
was das Problem ist? Wir müssen vielleicht mal wirklich eine Stunde Paartherapie machen. Ja, das Problem ist nämlich, Konsequenzen greifen ja nur da, wo sie auch wehtun. Und mein Freund tut wirklich, das meine ich wirklich ernst.
Dem tut's nicht weh.
Nein, der ist so tiefenentspannt und mit sich im Reinen. Der hat keine Ansprüche an irgendwas. Der kommt mit allem klar. Der ist so kompromissbereit. Der ist wahnsinnig, wie nennt man das? Der improvisiert auch dann. Der hat mit nichts ein Problem. Ich kann dir zum Beispiel noch ein Beispiel sagen. Wenn jetzt unabhängig von Weihnachten, wobei auch auf Weihnachten bezogen, angenommen, seine Familie kündigt sich fürs Wochenende an bei uns. Also die wohnen auch in Berlin, aber die wollen uns irgendwie besuchen. Dann bin ich immer komplett gestresst, weil ich denke, wir müssen die Wohnung noch aufräumen, putzen, mindestens irgendwie das Gästebad, so dass man da guten Gewissens hingehen kann und aufräumen und den ganzen Kinderspielzeug wegräumen und mal staubsaugen und irgendwie das Parkett nochmal wischen und was weiß ich, so dass man auch das Gefühl hat, jetzt kann man jetzt Leute reinlassen. Auch wenn es die eigene Familie ist, finde ich es trotzdem irgendwie schöner. Ist dem total egal. Und dann habe ich nämlich den Stress mit der Wohnung, weil er sagt, lass doch einfach, es sind doch nur meine Eltern. Es ist doch nicht schlimm. Dann sage ich, ja, hier ist alles voller Staubmäuse hier, von Flusen, vom Teppich. Sagt er, na und?
Ja, ich muss sagen, da bin ich eher auf der Seite deines Freundes.
Nein, wirklich?
Doch, wirklich.
Judith.
Ja, das mag aber daran, möglicherweise ist das auch, ich weiß es nicht, genderspezifisch oder es ist jetzt ein Zufall, weil mein Vater ist genauso. Wie, ne? Bene. Und bin halt so sozialisiert.
Hat dich als Mann erzogen?
Nee, aber ich habe natürlich viel von ihm übernommen.
Ja.
Weil es ist ja auch was ganz Individuelles, kann ja auch sein. Es ist ein Zufall, dass es beides Männer sind. Aber ich bin auch so, dass wenn zum Beispiel Gäste kommen, dann mach ich traditionell Spaghetti à la Judith.
Ja.
Bis ich so Ende 20 war, waren das die Spaghetti vom Vortag. Und dann habe ich da so ein bisschen Ei reingemacht in der Pfanne und Ketchup oben drüber. Der wurde dann so warm, der Ketchup. Dadurch war das lecker. Ich konnte ja nicht kochen. Und das war, alle waren damit irgendwie happy. Das gab's immer. Das war auch irgendwie allen klar. Alle
auch Heiligabend?
Mal, nee, Heiligabend nicht. Aber machen ja auch viele Würstchen und Kartoffelsalat, um eben Mental Load zu vermeiden. Ne? Damit du irgendwie als Frau jetzt nicht
das Da muss Menü ich nur ganz kurz, das ist musst. Mir nur ganz kurz wichtig, weil ich das mal ganz, ganz detailliert recherchiert habe. Das macht niemand, weil es einfacher ist, sondern weil das ein traditionelles Weihnachtsessen ist. Das ist noch traditioneller als Gans und Braten.
Wirklich?
Ja.
Mir wird immer schlecht von diesen Heißmacherwürstchen.
Das verstehe ich, aber es ist trotzdem, das hat tatsächlich, irgendjemand hat das mal zu mir gesagt. Ich glaube, mein lieber Freund und Kollege Till Reiners hat mich mal im Podcast dafür ausgelacht, wenn er das war, da bin ich gerade unsicher, warum wir das zu Weihnachten essen und so nach dem Motto, was ist das denn für ein improvisiertes Essen? Aber das ist ein ganz traditionelles Weihnachtsessen.
Ehrlich?
Tatsächlich. Ja, ich habe das damals
ich
extra recherchiert.
Bei uns gibt es immer Fondue.
Mit Glassplittern drin.
Mit Glassplittern, die Story kennst du ja.
Ja.
Mit Glassplittern, wenn es sein muss. Ja, aber daran siehst du es ja. Ich meine, wir hatten dann irgendwie Fondue vorbereitet, dann war alles voller Glassplitter bei dieser Geschichte, die ich dir schon mal erzählt habe, bei diesem großen Unfall, den wir hatten, Weihnachtsabend. Und dann haben wir ja auch irgendwie geguckt, was noch in der Gefriertruhe ist und haben
aber
dann irgendwie die
Reste
gegessen. Aber das finde ich
auch völlig,
also wir sind
normal,
da
ja. Aber bei dieser Putzgeschichte bist du auch eher bei meinem Freund, ja.
Ja, ich würde auch, also wenn ich es schaffe, das noch zu machen, dann mache ich es.
Und wenn
und
nicht,
wenn
dann
nicht,
egal.
Dann ist es mir egal,
echt?
Weil es ist ja dann Familie. Also ich habe
krass.
Ja, da bin ich, glaube ich, eher wie er. Ich habe jetzt sogar neulich gelesen.
Dann bist du als Paartherapeutin entlassen. Du musst ja, also die
du
Aufgabe einer Paartherapeutin.
Der dich unterstützt.
Ja, das ist ja die Aufgabe einer Paartherapeutin.
Verstehe. Man sucht so lange, bis man eine gefunden hat.
Ich zahle ja auch. Mein Freund kümmert sich ja dann nicht um die Rechnung.
Ach, wie schön. Ach, das war wieder so schön, mit dir zu sprechen.
Ja, und wir sind zwar am Ende angelangt, aber wir haben ja noch einen Tipp.
Ja.
Es ist wie ein kleines Nikolausgeschenk, schon mal ein vorträgliches, weil wir eine kleine Podcast-Empfehlung haben. Und zwar für die 6. Staffel. Ihr merkt also, es ist ein Podcast, den gibt es schon, aber es gibt eine neue Staffel, die 6. Staffel von Seelenfänger. Und zwar Dark Dammer.
Mhm. Das ist ein Podcast, in dem Katja und Christiane, das sind die Hosts, in die Welt von Schweigeretreats eintauchen, in denen 10 Tage lang Stille herrscht. Also ich sage dir, für uns beide wäre das die größte Herausforderung unseres Lebens. Und genau darum geht's in dem Podcast. Die sprechen dann mit Menschen, die sowas gemacht haben, die damit gut zurechtkommen. Es gibt auch welche, die kommen damit überhaupt nicht zurecht. Und das ist ihr großes Thema. Und alle Folgen von Seelenfänger Dark Dammer gibt's in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Und ich werde auf jeden Fall reinhören, weil ich habe mir mein ganzes Leben lang, jetzt habe ich ein Kind und einen Freund und einen Hund und alles, ich glaube, ich kann die nicht so lange alleine lassen, aber ich hatte mir das immer vorgenommen, das mal zu machen, ja, weil ich das so spannend finde. Ich habe schon so viel davon gehört und ich kann mir vorstellen einfach, dass es so wie Jakobsweg laufen, einfach irgendwie eine interessante Erfahrung ist, in welche Richtung auch immer. Und während ich nämlich immer eine ganz, so eine idyllische Vorstellung davon hatte, gibt es wohl in der Staffel von Seelenfänger, wo es halt um diese Schweigeretreats geht, sowohl Geschichten, von denen Leute sagen, oh, es war ein ganz tolles Erlebnis, als auch welche, die das als richtigen Horrortrip erlebt haben.
Mhm.
Und es interessiert mich total, ob sich da plötzlich seelische Abgründe auftun, weil man so viel mit sich und seinen Gedanken beschäftigt ist. Oder es gibt ja da auch ganz strenge Regeln, also dieses Nicht-Sprechen. Aber man ist, wenn also bei vielen zumindest, ist man trotzdem in der Gemeinschaft. Und dann gibt es, glaube ich, so große Speisesäle, wo du dir dann dein Essen nimmst und du sitzt nebeneinander, aber darfst nicht reden. Und ich könnte mir vorstellen, dass da auch komische Dynamiken auf einmal entstehen. Also ich finde es mega spannend.
Ich möchte das nicht machen. Ich habe da auch keine Sehnsucht nach. Ich möchte nur in ein Kloster, wo man lernt, dass man nur 3 Chips aus einer Tüte nimmt und die dann wieder zumacht.
Ah, das Coaching kann
frage,
ich dir
in
geben.
In welchem Shaolin-Kloster man das eigentlich
Das kannst
lernt.
Du bei mir lernen. Das bekommst du kostenlos.
Sehr schön. Es war wieder schön, mit dir zu sprechen.
Es war
ich
ganz
mich gefreut,
toll.
Ich habe dass wir uns jetzt hier in Berlin wieder
mich
live
auch.
Gesehen haben. Und wir wünschen unseren Besties jetzt ganz viel Glück beim Gewinnspiel.
Genau.
Freuen uns über Feedback. Wir haben ja einige Fragen wieder gestellt.
Mhm,
ne, in dieser
stimmt.
Folge. Und freuen uns auch schon aufs nächste Mal, oder?
Ja, und ich finde, wir können jetzt immer in den Folgen bis zu Heiligabend so richtigen kleinen Weihnachtscountdown machen, so vom Gefühl her. Weil ich hoffe immer, dass ich von Woche zu Woche mehr in Weihnachtsstimmung bin, weil ich liebe ja die Vorweihnachtszeit. Ich brauche immer nur so ein bisschen, um warm zu werden. Das heißt, wir gucken mal nächsten Freitag, wie es so aussieht.
Ja, ja, wir gucken uns das an.
Und dann kannst du uns auch ein Update geben, wie du jetzt dieses blutige Hirschgeweih da eingearbeitet hast.
Ja, oder ob der Jäger mit der Knarre vor der Tür steht und das Herausgabe jetzt hier,
so
aber
spannend.
Schnell.
Bis nächste Woche.
Bis dann. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann empfehlt sie gerne weiter an eure besten Freundinnen, Kolleginnen oder noch schlimmer Familienmitglieder. Folgt dem Podcast jetzt, dann verpasst ihr keine neue Folge. Sie landet automatisch in eurem Feed.
Und wenn ihr ein Thema habt, bei dem ihr denkt, das müssen Ariana und Judith unbedingt nochmal besprechen, dann schreibt ihr uns einfach an barburi-und-rakas@swr3.de.
Das war Barburi und Rakas, ein Podcast von SWR3. Hosts Ariana Barburi und Judith Rakas. Redaktion Anna-Maria Meister, Annika Binger und Christopher Jänert für SWR3. Franziska Malik und Gissi Winkler für Mit Vergnügen. Produktion Gissi Winkler. Schnitt und Mix Sebastian Wellendorf, Patrick Zahn und Lukas Hambach. Außerdem beteiligt Jo Bischofberger, Marc Bürkle, Lisa Golinski und Maxi Stumm.